Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 179. Heute mit Markus.
Es ist Boston.
Und mit unserer eigenen Leonard Pöttringer-Imitation, dem Nickname.
Installiert SystemD. Oder auch nicht.
Ich fixe auf jeden Fall die Bugs nicht.
Oder so. Eure Bugs sind mir alle egal. Tut, was ihr wollt.
Das sind keine Bugs, das sind Features.
Und wenn ihr einen Bug-Report aufmacht, dann sage ich einfach, nee, ich glaube nicht. Nicht mein Problem. Geschlossen.
Du magst den, oder?
Ich mag den, ja.
Gut, hätten wir das auch geklärt. Genau, wir sind live auf der FrostCon hier in St. Augustin und haben uns alle mal zusammengefunden, haben viel getrunken, viel gegessen gestern beim Social Event sozusagen, sind heute am zweiten Tag am Sonntag und ja, neben den üblichen Sachen, die wir sonst so machen, werden wir uns bestimmt auch noch ein bisschen mit der FrostCon beschäftigen oder sollen wir das vorziehen?
Als Thema darauf eingehen und dann machen erstmal News.
Später. Wir haben keinen Toten der Woche gefunden, weiß ich nicht, ob wir einfach nicht kräftig genug gesucht haben. Kommen wir einfach gleich zu den News.
Ja, wir haben uns hier über den lebendigen Dingen zugewendet und sind da über unsere Liberapay-Einkünfte gestolpert und haben das zum Anlass genommen, den Liberapay-Button, Pay-Button.
Pappatten, den PPRB-Pappen.
Endlich mal auf die Binärgewitter-Seite zu setzen.
Mhm, ja. Genau. Ja, weil uns das Konzept irgendwie ganz nett gefällt. Es sind zwar keine User da, aber ihr könnt das ja einfach nachholen.
Ist relativ einfach, sich da hart supporten.
Ja, also wir haben ja, glaube ich, schon mal darüber geredet, das ist halt super einfach, da so ein Team aufzumachen und dann kann halt jeder auch gleich das rausnehmen, was er will. Man kann dann kriegen, was weiß ich, da steht dann halt, sie kriegen 1 Euro im Monat oder 1 Euro in der Woche oder so und dann kann jedes Teammitglied sagen, okay, es will so und so viel Prozent davon haben und dann wird es halt auch gleich in seinen eigenen Account geschoben.
Das ist eben nicht ganz so, sondern du gibst einen fixen Betrag an und das habe ich noch nicht so ganz nachvollzogen.
Ja, sie haben, du kannst nicht im Prozent sagen, musst du dir doch selber ausrechnen. Ja, okay.
Genau, du gibst halt einen fixen Betrag an und der Rest, also wenn du dann wir haben 1 Euro, den wir bekommen pro Monat, und jeder von uns drei irgendwie nur 20 Cent claimt, dann werden die restlichen 20 Cent, die ja dann noch über wären, die werden dann einfach nicht abgezogen.
Das ist,
was ich irgendwie, ich finde das Konzept sehr seltsam und ich habe mal in der FAQ gelesen, warum sie das so machen und ich habe es noch nicht ganz verstanden.
Ja, pass auf, das ist ein Feature. Das soll die kontinuierliche Interaktion mit Liberapay sicherstellen.
Ja, damit du dich immer jede Woche einloggst und guckst, ob du nicht deinen Betrag erhöhen kannst.
aber
was andersrum passiert, wenn Leute wieder kündigen, was uns natürlich nicht passieren soll, und dann der Gesamtbetrag auf einmal niedriger ist als die Anteile, die Leute rausnehmen wollen, wird es dann gleichmäßig runtergesetzt?
Oder?
Es gibt viel Raum für Experimente. Wir brauchen mehr User dort.
Okay, gut. Aber trotzdem, egal ob ihr euch uns jetzt auf Liberapay oder sonst wo unterstützt, nochmal vielen Dank dafür. Hat auch dafür gesorgt, dass wir hier gestern essen gehen konnten.
Ja.
Ne? Also von dem her sind wir satt und glücklich sozusagen.
Dank euch, vielen Dank.
Genau, und senden jetzt hier mal live, sehen uns mal, sonst sehen wir uns ja nicht. Außer wir fangen demnächst an auf YouTube. Sorry, das ist so ein bisschen ein Running Gag gerade.
Lass uns das schnell überspringen und nochmal kurz bei den Unterstützungsplattformen bleiben, weil bei Flatter hat sich auch was getan.
Ja, ich habe ein bisschen rumgeheult, dass man irgendwie da kein Dashboard mehr sieht und dann kam irgendwie, es scheint deutschen Support zu geben von Flatter, auf jeden Fall antworten die dann immer in Deutsch auf meine Hass-Mails, auf meine Twitter-Kommentare und da hat jemand gesagt, ja, schick doch mal hier an feedback@irgendwas, flatter.com, net, irgendwas. Dann habe ich schon einen Screenshot gemacht, dann gedacht, ja, irgendwann machst du es mal und heute habe ich drauf geguckt und habe gesehen, oh, ist ja wieder da, das Dashboard. Ich sehe da tatsächlich, dass da irgendwie schon 80 Flatter die Woche den Monat reinkam. Also jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Jetzt sehe ich auch, dass es funktioniert. Vorher war da einfach weiß, dem Motto, ob es jetzt geht oder nicht. Und es war über einen Monat so. Also letzten Monat konnte ich reingucken. Ich habe nie irgendwas gesehen, ob irgendwas flattert oder nicht.
Es geht.
Jetzt sehe ich es wieder. Also es scheint zu gehen.
Es geht doch wieder ein bisschen weiter mit ihnen. Vielleicht hat auch der Einfluss von Adblock jetzt Einfluss darauf, dass sie ein bisschen mehr deutschsprachig werden.
Ja,
im April hieß es doch, dass Adblock
Flatter. Ja. Genau, es ist ja von einer deutschen Firma, glaube ich, gekauft worden. Darum fände ich jetzt das auch nicht so überraschend, wenn sie einen deutschen Support haben.
Tja, und Schweden war vorher auch nicht so weit weg.
Ja, aber ich habe gehört, da sprechen sie eine andere Sprache.
Echt?
Ja,
ja, aber
sprachlich schon ein bisschen weiter weg, oder?
So ein bisschen. Es ist eine germanische Sprache, also es ist nicht ganz so weit weg, als wenn du nach Ungarn gehen würdest. Oder nach Finnland, was ja dieselbe.
Die beiden sind sehr nah beieinander wiederum.
Ja. Ja, aber sehr weit weg von allem anderen. Ja, genau. Oder wenn du, okay, nach Frankreich ist es weiter weg, oder nach Italien, selbst wenn man in die Schweiz geht. Also nicht die deutschsprachige Schweiz, demzufolge, würden sie schon eine andere Sprache sprechen, die man nicht so einfach, in Anführungsstrichen, einfach versteht. Ja, gut, aber sei es
genau.
Ja.
Das Dashboard funktioniert. Ich kann jetzt sehen, wie ich keine Flatters bekomme. Sehr toll, finde ich gut.
Aber vorher hast du es auch gesehen, dass du...
Nee, vorher habe ich einfach nichts gesehen, jetzt sehe ich, dass ich nichts bekomme.
Okay.
Also ich habe auch vorher noch nichts bekommen, aber das spielt ja keine Rolle.
Okay.
Jetzt kann ich sehen, wie ich nichts bekomme.
Das ist auch, finde ich, nett.
Ja, ist ganz
mehr
okay.
Transparenz ist immer gut.
Ja. Egal, ob im positiven oder im negativen Sinne, genau.
Genau.
Hauptsache Transparenz. Okay, dann gibt irgendwelche Vulnerabilities.
Genau, und zwar... In Source Control Management Systemen wie
SVN
in
für verschiedenen, ja, okay.
Git,
ja.
Ja, ich weiß es gar nicht, ob sie da irgendwo eine ganze Liste drin haben. Auf jeden Fall ist das Problem ja, für wenn man einen Klon macht, kann man ja normalerweise, wenn man zum Beispiel, nehmen wir ein Git Repository als Beispiel, dann ist das Kommando ja Git Klon und dann kannst du eine SSH gibt's
oder HTTPS.
Oder eine HTTPS oder so. Und wenn du da ein SSH-Kommando mitgibst, dann wird das halt von Git eigentlich einfach weitergereicht an was auch immer SSH für dich macht. Was ganz praktisch ist und eigentlich macht das ja auch so Sinn, das so zu bauen. Also man will ja nicht, dass der dass Git selber irgendwie das alles nochmal neu implementiert, sondern man will halt schon eher, dass sie halt was es schon gibt, halt auf bestehender Technik aufbauen. Das Problem ist jetzt halt aber so SSH.
Also wenn du einen Git-Klon machst, willst du auch, dass SSH das ausführt. Sie sollten jetzt nicht selber das SSH-Protokoll nochmal implementieren.
Genau.
Weil das gibt's halt schon.
Ist halt ein bisschen, wäre halt ein bisschen dumm, wenn sie das nochmal, weil dann würden sie alle diese Fehler, die sie schon gefunden haben, vermutlich nochmal machen. Und
schön formuliert, ja.
Will vermutlich niemand. Aber das Problem ist jetzt, SSH hat halt zum Beispiel noch gibt ja so Options, die man mitgeben kann, wo man irgendwie Jump Posts und alle möglichen komischen Dinge machen kann. Und eines dieser Dinge ist Proxy Command. Und das ist halt einfach ein Command, das ausgeführt wird, bevor die SSH-Verbindung ausgeführt wird. Und jetzt in Git beispielsweise gibt's Submodule. Und wenn man da halt in der Submodul URL diese Options setzt, direkt in der URL halt, dann werden die halt einfach als Options weitergegeben. So und diese praktisch. Options werden dann halt ausgeführt. Und das heißt, wenn man sich dann halt ein Repository klont, im Zweifelsfall wird dann halt noch ein Kommando mit ausgeführt. Beispielsweise ein WGET, was dann irgendein Script drunter lädt und ausführt für dich. Oder was man halt alles so auf der Shell machen kann. Also eigentlich
ja praktisch
alles.
RM-RF.
Ja, RM-RF und so. Und jetzt ist es halt relativ unwahrscheinlich, dass du das direkt eingibst. Also, dass du ein SVN, was ist das, ein SVN Checkout oder so? Oder auch Klon? Ja, weiß ich nicht.
Commit. CO,
ja, auf jeden Fall. In Git ist es dann ein Klon, wo du die URL mitgibst. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass dir das nicht auffällt. Wenn es dann halt aber in einem Submodul-File ist, tja, wenn du es nicht irgendwie kontrollierst, dann ist es da halt drin. Du machst ein irgendwie Git-Submodul-Init oder so. Es lädt die runter und führt hinten durch noch ein paar Kommandos für dich aus. Und, sie haben halt herausgefunden, dass ist eigentlich super einfach, aber hat irgendwie niemand dran gedacht, dass das funktioniert. Und das haben sie jetzt halt gefunden und gemeldet. Und ich glaube, sie haben das größtenteils jetzt auch schon gefixt.
Ja, GitLab und so, da sollte man auch gucken, wenn man solche Programme einsetzt, wenn man solches installiert hat, dass man da die entsprechenden Updates installiert. Also wenn ihr sowas habt, irgendwas, was mit Git oder SVN oder irgendwelchen anderen Version Controls.
Ich weiß nicht, benutzt jemand noch irgendwas anderes? Also ich glaube dieses, wie hieß das?
Na, es gibt
CVS?
Ja,
CSV?
Ich
mein, irgendwas?
Mercurial gibt's noch, weiß ich nicht, ob die das...
Aber benutzt das jemand?
Ja, hör auf, es gibt Leute, die benutzen das. Die sind auch ganz...
Das ist vor allem auch ganz gut, wenn die Leute nicht alle das gleiche benutzen.
Ja. Mercurial hatte auch vor Git diese verschiedenen Features wie dezentrale Repositories und so.
Das war aber schon sehr zeitnah beieinander, dass die entstanden.
Ja, oder? Es war halt ein halbes Jahr vorher oder irgend sowas, ja.
Dann kam GitHub und hat einfach Git mehr gepusht. Wenn es ein Mercurial Hub gegeben hätte, wäre halt Mercurial jetzt das, was alle benutzen.
Vielleicht, ja. Ja. Nee, es gibt ein paar Programme, also manchmal bei Prosody fällt mir das auf, dem Java Server, die benutzen Huggy, also ja. Mercurial.
Ja, das ist gut möglich.
Aber und so gibt's auch ein paar andere Projekte, also ab und zu stolpert man halt immer mal wieder über Projekte, die Mercurial benehmen. Und es gibt valide Gründe, auch das zu nehmen. Also
es hat vor allem eigentlich eine schönere Command-Line, ein schöneres Command-Line-Interface als Git.
Gut, das ist jetzt auch nicht so.
Wie?
Also Git hat sich ja da wirklich
nicht gut, das ist
sehr
halt
unterirdisch.
Aber Git hat sich schon deutlich gebessert. Also wenn ich da an die frühen Versionen denke.
Ja, aber mittlerweile benutzen es halt auch mehr Leute. Am Anfang war das halt, ja, Linus schreibt halt was, um den seinen Source Code zu verwalten. Und dann haben es dummerweise auch noch viele andere Leute verwendet. Das ist halt immer so, ne? Wenn du gleich darauf ausgelegt bist, das für mehrere Leute das Problem zu lösen, dann achtest du vielleicht ein bisschen mehr drauf. Ja, also sei es drum, wenn ihr Version-Control-Systeme einsetzt, updatet die mal, weil da sind böse Bugs drin gerade. Genau, dann Firefox, Send.
Ja, Vorsicht, muss man sagen, einfach Vorsicht. Nein, Firefox Send ist ein neues Feature, was benutzt werden kann, um Dateien zu verschicken. Funktioniert denkbar einfach, man lädt die Dateien irgendwo hoch und verschickt nur noch den Link. Und dazu gab es dann eben jetzt die Analyse, dass man da vorsichtig vor sein soll, weil die Daten einfach auf Amazon S3 hochgeladen werden, ungeachtet dessen wohin, also ungeachtet dessen, ob ihr jetzt in den USA sitzt oder in Europa, wird eben nicht unterschieden, ob in das jeweilige Datacenter auf dem gleichen Kontinent hochgeladen wird, so dass wir hier in Europa davon ausgehen müssen, dass sie immer in den Staaten landen. Ob man das will, muss man sich bewusst darüber sein, einfach. Und das andere ist, dass auch, dass man kritische Daten nicht unverschlüsselt übers Internet verschicken sollte. Und erst recht, wenn es dann Dateianhänge sind, die man nur indirekt verschickt, also sprich über so einen Link, dann auch nur verschlüsselt.
Genau, aber war dieses Firefox Send nicht so, dass es zumindest nach ein paar Tagen gelöscht wird oder so?
Ja, es wird gelöscht, das stimmt. Sagen Sie zumindest mal.
Sagen Sie. Also, ja.
Ja, kontrollieren kann man das nicht.
Ja. Und vor allem Daten, die ins Internet gehen, ja, werden irgendwann mal gelöscht. Haha.
Ja, genau. Vielleicht. Wie war das mit diesem Snapchat-Archiv, was da irgendwann dann aufgetaucht ist?
Ja, genau.
Wo man irgendwie die letzten 6 Monate Snapchat runterladen konnte.
Irgendwie ist das mit Löschen dann halt immer so eine Sache. Wenn man die Daten mal hat, dann werden die auch normalerweise länger als nötig aufbewahrt. Also wie funktioniert denn dieses Send genau? Hat man einfach eine Webseite, wo man Files hochlädt und dann bekommt man einen Link für? Oder
grob zusammengefasst, ja.
Was tut das genau?
Es es warnt dich eben, dass du es ist ein Dienst dafür, Dateien zu verschicken. Wenn du sie nicht per E-Mail verschicken willst, was ja schon mal ein ehrenwerter Ansatz ist, aber auch jetzt keine andere Plattform zur Hand hast oder selber eine OwnCloud, Nextcloud.
Genau, ich wollte gerade sagen, OwnCloud, Nextcloud, du hast jetzt sowohl für Outlook als auch für Thunderbird, ein Plugin. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Genau. Aber
Firefox Send geht ja aber nicht explizit auf die E-Mail-User, sondern es geht einfach darum, schnell und einfach Dateien zu tauschen. Und wenn du dann dir bewusst bist...
Gab es da nicht Pirate Bay-Gedöns?
Ja, das Mega macht ja eigentlich auch nichts anderes.
Genau, Mega, es gibt so viele...
Jede Dropbox kann das, also ich sehe jetzt noch
Mozilla
nicht genau...
Mozilla möchte sich ja aber auch ein bisschen sexy machen, deswegen habe ich gedacht, das ist ein cooles Feature, das bauen wir jetzt in den Browser ein, den Browser hat jeder.
Ja.
Und dann machen wir es den Leuten einfacher. Aber man muss eben, schade, also gerade Mozilla, finde ich, könnten da ein bisschen sensibler mit umgehen, dass sie S3 benutzen, um die Dateien auszutauschen, liegt nahe, weil ist nun mal der einfachste Weg, Dateien irgendwo hochzuladen und zu hosten.
Genau, bis S3 mal wieder ausfällt.
Was eben nicht so cool ist, sind diese Google Analytics. Firefox, sprich Mozilla, ist groß genug, dass sie sich auch einen PIVIC aufsetzen können.
Ja. Ja. Komisch, nicht? Ja, aber wie wir gerade schon gesagt haben, also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man seine Sachen austauschen kann, ohne dass man halt einen Dienst von Dritten nehmen muss. Oder wenn man einen nimmt, gibt es auch zigtausend verschiedene andere. Aber ja, okay. Ja. Gut, aber nur sei es drum, wenn ihr...
Also Firefox Send behauptet, dass die Daten nur 24 Stunden gespeichert bleiben, beziehungsweise direkt nach dem Download gelöscht werden. Es gibt andere Dienste, wo du das Verfallsdatum selber festlegen kannst, Framerdrop. Aber immer noch bei all diesen Diensten muss man sich bewusst sein, nicht unverschlüsselt irgendwas hochladen, was kritisch ist. Oder am besten gar nichts unverschlüsselt hochladen.
Am besten gar nichts irgendwo hochladen.
da funktioniert das Internet nicht.
Doch, ist doch schon alles da.
Wir brauchen nur noch Referenzen, wir brauchen nichts mehr hochladen.
Genau, es ist alles ist gesagt, alles ist da. Wir machen jetzt aber keine neuen Sendungen mehr, weil wir haben alles schon gesagt.
Das alles schon. Neue ist nur noch eine andere Zusammenstellung von Referenzen.
Willst du nicht einfach, statt dass wir uns irgendwie alle zwei Wochen mal zusammensetzen und eine Sendung machen, kannst du ja das Archiv nehmen, dann so Snippets rausschneiden, irgendwie die Shownotes dazu basteln und dann sagen, haha, neue Sendung.
Ja, genau. Ihr hört nicht, dass es halt schon, doch, machen wir demnächst so.
Sehr
genau,
gut.
Es sind dann einfach immer recycelte Binärgewitter-Sendungen von... Irgendwann mal, ich meine, es gibt ja jetzt auch mittlerweile so man kann aus der Sprache, die jemand sagt, mal was Neues zusammenbasteln. Also man kann irgendeinen Text eingeben und dann wird mit
deiner alten Aufzeichnung analysiert
und
neuen Worte in deiner Sprache wiedergegeben.
Genau, ich meine, weiß ich jetzt nicht, wie das mit dem Deutsch schon gut funktioniert, aber in Englisch geht es. Gab es da so ein paar Videos auch von Obama. Ja. Wo sie ihm dann halt irgendwas haben sagen lassen und gleichzeitig gibt's halt auch noch eine Software, die halt aus Videos, die du hast, irgendwie dann die Lippenbewegung zu dem Text macht. Also mittlerweile kann man echt gut, also sei es jetzt Richtung Fake News, also mittlerweile kann man sich auch nicht mehr auf Bilder verlassen. Ich meine, dass Bilder lügen, weiß man vielleicht schon lange, aber
stehende Bilder kann man sich schon lange nicht verlassen.
Ja, genau. Ja, mittlerweile kann man sich auch auf Bewegtbild nicht mehr verlassen. Also es sieht schon echt gut aus, dass sie halt irgendein Video nehmen und denjenigen dann, dass sie das Lippensynchron irgendwie hinkriegen. Also das ist schon echt
dass
krass.
Dass du dich nicht drauf verlassen kannst, ist ja nichts Neues, aber das ist schon so eine nächste Stufe von du kannst dich nicht drauf verlassen. Weil nur schon durch die Auswahl, wo du deine Kamera halt drauf hältst, triffst du ja schon eine Entscheidung, was du zeigst.
Ja,
und das verändert ja halt schon die Realität. Und aber dann wirklich das Ganze nochmal zusammenschneiden, ist wirklich nochmal ein neues Level von...
Da muss man ja aber ganz klar sagen, dass da die Regierungen dieser Erde versuchen, uns zu unterstützen, dagegen zu arbeiten, dass durch die Kameraausrichtung eine Auswahl getroffen wird, indem man einfach alles filmt. Totalüberwachung würde dabei helfen, dass nicht mehr nur ein Ausschnitt wahrgenommen werden kann.
Jetzt.
Wenn wir überall genug Kameras haben, ist einfach alles aufgezeichnet. Da kann man immer verschiedene Blickwinkel einnehmen.
Gut, also wir machen jetzt den Totalüberwachungsstaat und zwar überall auf der Erde, damit niemand mehr was Falsches...
Ja genau, damit nicht mehr die Ausrichtung der Kamera darüber entscheidet, was eigentlich wahrgenommen wird.
Genau,
ja.
Ich finde das,
okay. Das klingt nach einem guten
Plan. Eine interessante Idee, aber
machen wir das so. Genau. Aber überall, ja?
Kritischer Punkt ist dabei, dass wir dann natürlich auch alle Außenaufnahmen immer allen zugänglich machen müssen.
Ja, klar. Ja. Genau. Also ich muss schon, also auch auf dem Klo, wir müssen überall alles aufzeichnen.
Ja, ich will das nicht sehen.
Aber ich meine, du könntest ja auf dem Klo auch lügen, also.
Ja, das ist dann, das ist rechtsfreier Raum. Sowas ja. muss eine Gesellschaft auch haben.
Ach so, na dann.
Ja.
Ja, gut. Okay.
Vielleicht lieber doch keine Überwachung. Ich weiß nicht.
Wäre ich absolut dafür. Ja, das nehmt einfach nicht mehr alles für bare Münze.
Nur freiwillige Selbstüberwachung durch Google Home, Alexa oder was man sich sonst halt so kaufen kann.
Ist das wirkliche freiwillige Selbstüberwachung? Ich weiß ja nicht.
Ich weiß nicht, wie freiwillig das ist, aber Selbstüberwachung ist es definitiv.
Nee, es ist,
es gibt ja auch Leute, die laufen die ganze Zeit mit einer GoPro auf dem Kopf rum. Also.
Das ja. ist Konsumüberwachung. Es ist, aber ja.
Aber erst, wenn er dir dann wirklich die Sachen auch kauft, die du eigentlich haben willst.
Nee, nee, die wollen, dass du konsumierst, überwachen dich, damit sie dein Konsumverhalten besser steuern können.
Ja, ja. Dann musst du es aber auch noch gleich machen.
Ja.
So weit trauen sie sich halt immer noch nicht.
Ah, doch, indirekt tun sie das. Google präsentiert uns ja abhängig von dem, was sie über uns wissen, ja schon Werbung. Das heißt, sie steuern unser Konsumverhalten.
Hm. Werbung? Was ist das?
Achso, Empfehlungen. Also deine, die Entscheidungshilfen, die Google dir gibt bei der Suche.
Echt? Tut's das?
Also, du kriegst andere Suchergebnisse als ich.
Ja, ich benutze halt auch kein Google, deswegen ist es, ich benutze halt immer DuckDuckGo. Und wenn ich Google verwende, unangemeldet, gut, dann hast du immer noch die Location und so, aber auch da habe ich Adblocker, da sieht man auch gar keine Werbung.
Nee, aber die Suchergebnisse sind ja auch angepasst.
Ja, die sind aber dann halt nur angepasst auf meinen aktuellen Rechner mit meinem Betriebssystem, mit meiner Location. Da reicht wahrscheinlich schon, um ein bisschen viel zu wissen, aber ja, ist ja immer noch nicht alles. Okay, ja,
gut. Wir schweifen ab.
Wie immer. Deswegen sind wir ja
Binärgebieter.
Ja.
Ja.
Was ist mit Facebook Open Source?
Naja, der Apache was? Sagt.
Der Apache, der Apache. Open Apache Graveyard.
Der Apache sagt, nutzt es nicht.
Also Moment, wo sind wir? Was ist passiert?
Der große Apache sagt, nutzt kein React.
Der große Apache sagt, nutzt kein React.
Ja. Und zwar sagen sie das, weil die Facebook Open Source Lizenz Facebook nicht ganz ausdiskutierte Rechte einsagt. einräumt. Und daraus hat die Apache Foundation jetzt gestrickt, dass es doch besser wäre, die von Facebook publizierte Open-Source-Software komplett zu meiden und sich was anderes zu suchen. Das Ganze äußert sich konkret darin, dass Apache-Projekte keine Facebook-Open-Source-Software mehr nutzen sollen. Also okay. Es gibt die ganz klare Ansage an die Apache-Projekte, dass sie es nicht dürfen. Und bisherige Projekte, die das bisher schon tun, haben Bestandsschutz. Mhm. Projekte, die jetzt damit anfangen wollten und unter dem Apache-Dach stehen, dürfen es nicht.
Und was ist die Begründung?
Dass die Facebook-Lizenz zwar die BSD-Lizenz ist, ja. Also die Lizenz, die Facebook nutzt, um Open-Source-Software zu veröffentlichen, ist die BSD-Lizenz.
Das ist ja schon mal gut.
Aber eine BSD-Plus-Licenses. Und diesen Zusatz, den Facebook da macht, da geht's halt um Patente, um Schutz, den okay. Facebook sich rausnimmt, das ist nicht ganz geklärt und laut Apache eben nicht kompatibel. Mhm. Und deswegen sagen sie, nutzt es doch bitte nicht.
Okay.
Ja, genau. Und das erstaunt mich insbesondere dessen, weil React doch sehr populär ist.
Ja, aber
mal gucken. Und ich vermute es verhallt auch eher. Also bei dem Momentum, was React zurzeit hat, wird dann eher einfach die Apache-Software, die ganz gut daran täte, moderne Technologien Open Source sind und Facebook haut davon ja einige raus zu nutzen, einfach ins Hintertreffen gereiht. Andererseits gibt's auch Alternativen. Jetzt zum Beispiel zu React gäb's Vue.js und da gibt's auf der Vue.js-Seite einen ganz interessanten Vergleich zwischen React und Vue. Vue ist, ich finde es einfacher zu verstehen, zu durchdringen und in vielen anderen Belangen durchaus vergleichbar. Also wenn jemand sich für eine Alternative interessiert nach dieser News und gerne auf den großen Apache hören möchte, Vue könnte ein Blick wert sein.
Okay.
Lange nicht so kompliziert wie das, was Angular mit den größer 2 Versionen so treibt.
Gut, dann haben wir einen fast Nicht-Toten der Woche. Nee, einen Nicht-Toten der Woche.
Einen Nicht-Toten, ja. Ja,
genau. Etwas, was geblieben ist.
Etwas, was es schon gegeben hat und jetzt auch weiterhin geben wird. Und zwar der Statuscode 418, I'm a Teapot. Und zwar hat jemand für Go, die Programmiersprache, hat man ein Issue aufgemacht und gesagt, ja, Go implementiert ja diesen Statuscode 418, der ist aber eigentlich ja nur als Scherz gedacht.
War mal ein April-Scherz, genau.
Genau, der war von der ITF, die schreiben ja diese RFCs, beziehungsweise lassen sie mehr oder weniger schreiben und veröffentlichen sie oder hosten sie zumindest. Und jedes Jahr am 1. April schreiben sie halt einen Spaß-RFC. Und eines dieser Spaß-RFCs war halt der Statuscode 418. Und ja, er hat dann gemeint, ja, ist ja nicht so richtig ein RFC und so. Wollen wir das nicht aus dem Go-Code wieder rauslöschen, weil es ja nur so halb Standard-compliant. Es gibt aber ganz viele Leute, die diesen Statuscode implementiert haben, halt einfach aus Spaß. Und nachdem er das halt dann vorgeschlagen hat und ganz viele Leute gesagt haben, Moment, diesen Statuscode, den wollen wir behalten, der ist toll.
Aus Gründen.
Es tut halt niemandem weh und ja. Mhm. Und dann hat er aber gefunden, ja, wenn so viele Leute tatsächlich finden, wir wollen den Statuscode behalten, dann will er auch, dass er offiziell im offiziellen ITF RFC drin steht und darum gibt's jetzt aktuell einen Draft und das wird dann wohl früher oder später offizieller Teil des Standards werden. Was?
Naja.
Ist ganz nett. Ich weiß auch nicht genau, wozu man das brauchen soll, aber...
Es gibt viele Sachen auf diesem Planeten, die man nicht braucht, von daher.
Zur Erheiterung.
Ich verstehe aber auch, dass das jetzt eigentlich, nachdem das so viele Leute halt in 1000 Softwareprojekten halt implementiert haben, dass man das nicht mehr wirklich für irgendetwas ernsthaft benutzen kann. Von dem her, ja, ist das vielleicht gar nicht so dumm, wenn sie das zumindest reinschreiben, dass man den nicht benutzen kann. Oder dass sie halt reinschreiben, der ist benutzt für I'm a Teapot.
Okay, gut. Genau. Dann ist das halt jetzt so. Und es wird wahrscheinlich auch nicht mehr weggehen.
Es hat halt keine Auswirkung. Es hatte vorher keine Auswirkung und es wird auch jetzt keine Auswirkung haben auf Software, aber es ist dann halt irgendwann vermutlich einfach Teil des Standards. Mhm. Und dann, wenn du eine Glühbirne baust, die irgendwie HTTP spricht und du sagst, sie ist irgendwie compliant zum HTTP-Standard, dann muss sie sagen können, I'm a Teapot.
Genau. Sonst nicht, aber auf 418 I'm a Teapot. Ja,
genau. Gut.
Dann ist das halt so.
Und eine weitere kleine News, die irgendwie auch noch nicht so wirklich einen Impact auf irgendwas hat. Dragonfly BSD, eines der BSDs, das nicht so häufig eingesetzt wird, was relativ klein ist. Da hat sich jemand mal hingesetzt und gesagt, ja, irgendwie eine PIT ist halt irgendwie sechsstellig. Da können wir ja schon mal irgendwie schauen, dass wir vielleicht auch einen Großteil ausnutzen oder mal schauen, wie viele Prozesse unterstützen wir eigentlich in Realität, da die Computer ja auch immer mehr Prozessor, mehr RAM und so. Das heißt, theoretisch kann man ja in Zukunft halt auch mehr Prozesse gleichzeitig auf einer Kiste laufen lassen. Und er hat jetzt mal den Source Code so weit getrimmt, dass man 900.000 Prozesse gleichzeitig laufen lassen kann und er hat für diese 900.000 Prozesse dann 55 GB RAM gebraucht. Also er hat sich dann halt so ein Test aufgebaut, wo er jeder Prozess dann ungefähr 60 Kilobyte Memory gebraucht hat und er hat dann halt geschaut, ob das System an sich dann halt noch responsive ist. Er meint aber auch, vielleicht sollte, wenn man das macht, dann vielleicht kein PS mehr aufrufen oder Top, weil das wird dann halt kaputt gehen.
Das sprengt das. Schön.
Genau.
Okay, kann man schon machen, muss man aber nicht.
Kann man schon machen und sollte man auch machen, weil früher oder später werden wir das vermutlich, Es werden nicht weniger Prozesse, aber es ist aktuell noch nichts, was man jetzt gerade braucht.
Haben wir Prozessinflation oder warum?
Genau.
Ja.
Ich würde sagen, die Microservices sind schuld. Dadurch werden immer mehr Sachen separat in einzelnen kleinen Dingen ausgeführt, anstatt schöne, saubere Monolithen zu haben.
Da hat man plötzlich zigtausendmal SystemD auf seinem Rechner laufen und weiß eigentlich nicht, was man damit soll. Hilfe, ich habe 90.000-mal SystemD.
Tja.
Oder 900.000-mal dann. Irgendwann mal. Gut. Das war's zu den News. Kommen wir zum Thema der Woche, die FrostCon. Die 12. Ausgabe dieser Free and Open Source Conference.
Here we are. Yep.
Hier in der Nähe von Bonn, Köln, Bonn, Sieg, Rhein, Flughafen.
Irgendwo in Deutschland.
An der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.
Ja. In St. Augustin.
In St. Augustin.
Genau, irgendwo, was? St. Augustin, was? Wo,
zwischen,
wer?
Zwischen Köln und Bonn, neben Siegburg.
Ja, sag ich doch, da irgendwo. Irgendwo da in NRW.
Verkehrsgünstig gelegen.
Ja, zumindest mit dem ICE ist man...
Zumindest, wenn man nicht mit der Bahn kommt, weil genau. Die ja aktuell eher so mäßig fährt, aber ja, das ist ein anderes aus dem Süden, Thema.
Wenn man aus dem Norden kommt, ist bestimmt alles
brauchbar. Nee, kommen wir. Ich habe das als Mimimi schon aufgeschrieben, dann kannst du noch kurz...
Sehr gut.
Ja, da können wir jetzt kurz drüber reden. Also wir sind mit der Bahn gekommen. Gut, der Markus wohnt hier, aber der Nickname ist mit der Bahn gekommen. Ich bin mit der Bahn gekommen. Wir haben beide Sachen erlebt. Ja, was ist bei dir passiert?
Genau, durch das, dass sie zwischen Baden-Baden und
Baden-Baden, Fahrtdorf bis Karlsruhe, oder?
Ja, irgendwo da dazwischen haben sie einen Tunnel unter den Gleisen durchgebaut.
Super
und dann
Idee.
Dann haben sie gedacht so, ja, da frieren wir wohl die Erde so ein bisschen ein und dann wird das schon halten. Sind irgendwie, glaube ich, ich habe irgendwas gelesen von 6 Meter unter den Gleisen, wollten sie einen Tunnel durchbohren und dann haben sie irgendwann gemerkt so, whoops, und dann sind wohl die Gleise abgerutscht.
Also so, whoops.
Und an sich wäre ja das... mäßiges Problem, weil theoretisch aus der Schweiz könnte man auch gut über Stuttgart kommen. Wenn sie da nicht jetzt auch irgendwie zwischen Basel und Stuttgart irgendwo kurz vor Stuttgart auch am Bauen wären.
Nicht Basel, zwischen Zürich und, also oder, zwischen Böblingen, zwischen Böblingen und Horb wird gebaut. Da wird die Strecke erneuert.
Genau, das heißt aktuell mit dem ICE hierher zu kommen ist, vielleicht doppelt so lang oder so und man muss halt irgendwie Bahnersatzverkehr benutzen oder halt irgendwie großräumig rundherum fahren oder...
Ja, es ist, das Schlimmste ist halt, dass es wirklich eine der meistbenutzten Strecken in Deutschland ist. Also es ist auch der ganze Güterverkehr von Nord nach Süd geht über diese Strecke. Also da geht irgendwie alles lang. Also wenn es nicht gerade von Ost nach West ist, aber alles, was von Nord nach Süd will, durch Europa... will irgendwie da lang, ja, das ist so.
Ja, das ist ganz schmerzhaft jetzt, für die Infrastruktur.
Muss jetzt irgendwie alles umgeleitet werden, das ist schon ein bisschen doof. Ja.
Ja, und das lustige Fun Fact, sie haben ja so ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze zu stabilisieren und, ihr Ansatz ist dann jetzt, oder sie müssen notwendigerweise wohl einen Teil des Tunnels, den sie da bohren, wieder zumachen mit Beton. Und sie können leider den Bohrer, der da gerade drin steht, nicht wieder rausholen. Wir reden ja jetzt nicht von einem kleinen Bohrer, sondern wir reden von so einer Tunnelbohrmaschine. Das ist eher so ein...
Wird jetzt einbetoniert?
So ein LKW mit einem großen rotierenden Ding drauf ist. LKW ist wahrscheinlich nur untertrieben. Ja, und das werden sie wohl einbetonieren, nach dem letzten Nachrichtenstand. Und
dann bleibt die da einfach für immer, oder was?
Was dann passiert, dazu kann man irgendwie nichts finden, was genau... Genau, aber Hauptsache erstmal Beton drauf, damit das Loch wieder stabil ist und nicht noch weiter in sich zusammensackt.
Ja. Jetzt könnte man sagen, hätten sie die Strecke, wie sie gewollt haben, schon lange mal ausgebaut. Also es ist, liegt ja schon seit Jahren ein Plan vor, da die Strecke nebendran mal zu bauen, ja, dann wäre das jetzt auch kein Problem. Also die Rheinstrecke...
Ja.
Mal endlich auf Hochgeschwindigkeit.
Das ist ja der Versuch gerade, das auf Hochgeschwindigkeit zu bringen. Das ist ja dieser Ausbau.
Tunnel?
Ja,
hat genau. Was? Ach, ist ein Bahntunnel. Ist es
ja,
nicht?
Genau, das ist der Bahntunnel. Genau, okay. Das ist der Ausbau dieser Bahnstrecke, dieser Rheintalbahn.
Okay.
Und ja,
eigentlich bleibt nur zu hoffen, dass es jetzt irgendwie ein Architekturbüro oder irgendjemanden anders gibt, der da nachweislich Mist gebaut hat und das nicht an der Bahn und damit dem Steuerzahler hängen bleibt.
Hm. Macht natürlich total Sinn, so andere Großinfrastrukturprojekte wie Stuttgart 21 oder so, es macht dann, hat doch ein gutes Gefühl, wenn sie schon an solchen Stellen dann Gleise absenken lassen.
Ja.
Das ist, ja. Zukünftig, was richtig
genau, jetzt
Gutes
im Moment
wird.
Glauben Sie, die Sperrung dauert wohl noch bis Mitte September.
Da sind wir mal gespannt. Ja, das war die eine Sache, genau. Und ich habe auch was Nettes erlebt. Wir sind mit einem ICE gekommen von Stuttgart und dann hieß es in Mannheim plötzlich, ja, wir können leider nicht weiterfahren, weil der Zug irgendwie 100%, der vordere Teil, in dem ich war 100% belegt und der hintere 150% belegt und damit darf man irgendwie nicht weiterfahren und dann musste er zwangsgeräumt werden. Hatte ich bisher auch noch nie. Also ich habe echt schon viel erlebt im Bahnfahren, aber dass so ein Zug dann komplett geräumt werden muss, hatte ich bisher auch noch nicht. Und da haben sie irgendwie den Leuten dann erst 20 und dann hieß es 25 Euro angeboten, dass sie dann doch aussteigen. Das fand ich ein bisschen witzig.
Ich habe das auch schon mal erlebt und du kannst froh sein, dass du weiterfahren konntest, weil bei mir haben sich dann damals die Leute alle geweigert auszusteigen, weil wollten ja alle ankommen.
Ja.
Was dann dazu geführt hatte, dass die Bahn irgendwann gesagt hat, gut, ja, wir können euch weiter. Hier jetzt nicht gewaltsam rauskehren, also ist dieser Zug jetzt hiermit storniert und fährt nicht weiter, bitte steigen Sie alle aus.
Sure.
Ja, und daraufhin sind alle ausgestiegen, der ICE fuhr vom Gleis ab und war nicht mehr gesehen, der nächste ICE kam, der natürlich die normale Belegung hatte und die Gäste, die aus dem ersten ICE alle ausgestiegen waren, wollten in den neuen einsteigen und das Spiel ging von vorne los. Es war eine sehr lange Reise damals.
Ja.
Man, wie war das? Wer reist, kann was erleben?
Mhm. Oder so ähnlich. Wer eine Reise tut, ja. So und sowas, ja. Genau, naja, war halt auch, weil es Urlaubszeit ist und die irgendwie alle nach Frankfurt Flughafen wollten oder keine Ahnung. Jedenfalls war es zu voll und deswegen waren wir etwas verspätet hier. Aber so ist es halt. So erlebt man Sachen.
Letztendlich waren wir doch noch, oder seid ihr zum Glück ja doch noch einigermaßen zeitig da gewesen.
Genau. Mal gucken, was jetzt auf der Rückfahrt noch alles passiert. Ja. Also das war jetzt mal die Hinfahrt zur Frostcon. Ansonsten, wie gefällt es euch hier so? Was, Felix, bei dir ist die erste Frostcon?
Das ist meine erste Frostcon, ja.
Und?
Ja, ist ganz nett. Ich mag diese kleinen Konferenzen eigentlich noch. Also ich gehe gerne an einen Kongress, aber es ist halt wirklich, Kongress ist halt immer irgendwie so 24/7, 180%, so, es sind sehr, sehr viele Eindrücke, es ist immer ein bisschen zu viel auch, habe ich das Gefühl. Und so kleine Konferenzen sind dann halt immer so sehr gemütlich und da hat man halt auch mal Zeit, sich hinzuhocken mit jemandem und einfach mal eine Stunde, zwei zu quatschen. Und auf dem Kongress hat man dann immer gleich das Gefühl so, ah, ich verpasse was.
Ja, das und jenes ist noch.
Mhm. Wobei ich erstaunt war, wie viele Vortrag-Tracks es hier gleichzeitig gibt. Also es gibt ja irgendwie acht oder ja, irgend so Vortrag-Tracks gleichzeitig. Da war ich dann schon eher überrascht, dass sie so viel machen. Aber
genau, die Vorträge kann man sich auch im Nachhinein noch angucken. Also wenn ihr das hier hört, könnt ihr auch auf die Seite vom Chaos Communication, Chaos, ach Quatsch, vom CCC gehen, mediaccc.de, wo halt viele verschiedene Konferenzen auch aufgezeichnet werden, so auch die Frostcon und da kann man sich die dann nachträglich angucken, also wenn ihr im Programm noch Sachen findet oder wir jetzt noch irgendwas erwähnen, kann man die danach schauen, zumindest diese Teile wurden aufgezeichnet, die Vorträge, es gab aber gleichzeitig noch ein paar Workshops, die sind nicht aufgezeichnet worden. Und habt ihr irgendwas Interessantes gesehen? Irgendwas?
Es gibt eine Menge interessanter Dinge, die auch unglücklicherweise mal wieder gleichzeitig liefen.
Das ist meist so, ja.
Ja, genau.
Aber du kannst ja hinterher angucken, ja, habe ich ja gerade gesagt.
Das ist meine Hoffnung, wenn man denn dazu kommt. Ich habe immer noch Dinge auf meinem Tablet, Aufzeichnungen vom Kongress, die immer noch mal nachgucken wollte.
Das kenne ich.
Ja. was sich durch die Frostcon zieht, ist das nicht abebbende Interesse für Container Management, für Container Kubernetes,
Docker,
dementsprechend auf der einen Seite für die Erstellung dessen, was da drin läuft, eben das Microservice-Thema, wie auch auf der anderen Seite das Management der Container, die dann irgendwo laufen, Management und Verwaltung und Monitoring und Logging. Das dazu findet man sehr viel in den Vorträgen. Das ist ein spannendes, übergreifendes Thema. Und ja, was war ansonsten viele so im speziellen interessante Thema zu Themen, TypeScript gab es einen Vortrag, zu Lua gab es was Ausführliches, sogar mit zwei Facetten, einmal die Sprache selbst und einmal im Kontext zum ESP 8266, dem Mikrocontroller, der WLAN on board hat für Elektronikbasteleien. Genau, und natürlich geht's noch sehr viel tiefer in die Systemmaterie rein, wie zum Beispiel mit einem ZFS-Workshop.
Wie hat dich der Leadname dazu gekriegt, dass du da reingegangen bist? Also ich habe mich ja geweigert. Ich habe gesagt, nee, tut mir leid, bin ich raus.
Ja, ich wollte nach dem ganzen Bashing doch mal wissen, worum es geht. Und ich muss sagen, wenn ich Zeit finde, werde ich es ausprobieren.
Oh Gott. Warum? Fällst du vom Glauben ab?
Na, du hast doch gehört, er hat gesagt, wenn er Zeit findet, heißt, praktisch wird er das halt nie tun, weil Zeit finden ist immer so eine Sache. Man hat ja nie Zeit für irgendwas. Das heißt, genau.
Ich habe auf meiner Uhr noch eine Stunde gefunden.
Ja, genau. Ich habe immerhin im Workshop eben schon mal überlegt, mit welcher Hardware ich das tun kann. Und ich habe tatsächlich festgestellt, dass die Hardware, die noch im Regal steht zu Hause und zurzeit nicht so wirklich benutzt wird, durchaus tauglich wäre für Experimente damit.
Da brauchst du auch nur ein paar Festplatten, die irgendwo angeschlossen sind.
Ja, du brauchst ein 64-Bit-System mit genug Arbeitsspeicher.
Also es empfiehlt sich, es ist halt einfach performancemäßig. Ja, du kannst es auch.
Na, insbesondere, wenn du halt die Deduplication und sowas haben willst, genau. Musst du halt
da
RAM
sagen,
haben.
Aber alle macht das nicht.
Also, ja, das also, ist du hast lustig. Ganz viel, 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 viel RAM.
Ja. Genau, das ist ganz lustig. Und,
aber das wäre das einzige Feature, was man wirklich brauchen könnte. Ja, der Rest ist doch eigentlich Schnullipulli.
Wenn du einen Use Case für Deduplication hast, ja, aber
ja, hab ich ja.
Wie viele Leute haben einen Use Case für Deduplication? Mal abgesehen von dir, wie viele Home-User, die irgendwie ihre Fotos und ISO-Dateien oder so
genau, ihre
ablegen.
Linux-Distribution, genau. Die da aus dem Internet gefallen sind.
Wie viele dieser Leute haben einen Grund, Deduplication anzumachen? So ungefähr niemand.
Was ich aber durchaus, wo ich einen Use Case für hätte, wäre so eine Anzeige von Duplications, dass ich einfach mal gucken kann, weil ich Fotos gemacht hatte und dann in verschiedenen Kontexten auseinanderkopiert habe und die jetzt auf meinem NAS rumfliegen, dass ich einfach angezeigt bekomme, guck mal, diese Datei liegt da, da und da auch noch. Brauchst du die wirklich da oder ist es einfach sinnvoll, da die verschiedenen zusammenzuführen, die verschiedenen Verzeichnisse? Ist aber ein anderes Thema.
Da gibt's, glaube ich, auch
da gibt's Tools
einen Haufen
für, ich weiß.
Tools dazu. Und das Problem dabei ist eher, glaube ich, dass du dann halt auch die Zeit finden müsstest, deine Daten zu organisieren.
Gut erkannt.
Aber das ist nicht wirklich. Das ist halt auch nicht wirklich was ich. Ja, gut, das könntest du mit Deduplication lösen, aber die Frage ist halt, ob du dir dann nicht die Zeit nehmen willst, das ordentlich aufzusetzen und zu strukturieren. Aber.
Okay, also ihr wart im ZFS-Workshop.
Genau,
und
ZFS ist immer noch toll, ist immer noch das beste Filesystem.
Ja. Der war gut.
Whatever.
Tatsächlich, der Workshop hat gezeigt, dass es einfach ein modernes Dateisystem ist. Also das ist die Behauptung an der Stelle scheint
nicht
zu
umsonst versuchen ja ButterFS und jetzt auch XFS so ein paar Features aus der Kategorie zu übernehmen. Also da waren sicher, auch wenn man jetzt noch immer drüber doch streiten könnte, warum es 128-Bit sind, aber gut. Ist halt für die Zukunft ausgelegt, ja, sozusagen. Ja, hat schon ein paar interessante Ansätze. Ja. Aber nichts, was man nicht auch anders lösen könnte.
Das ist so, ja, aber.
Es ist halt schön einfach gelöst.
Es ist halt schon gelöst.
Es ist gut verständlich
gelöst. Ja, es ist halt, hat halt die falsche Lizenz. Sonst wäre es halt wirklich gelöst.
Ja, das ist halt. Das ist halt
wobei
so,
der das eben auch nochmal als wesentlich weniger dramatisch dargestellt hat in dem Workshop.
Das ist halt das Problem. Es ist so gleich wie das jetzt irgendwie.
Man könnte auch den Linux-Quellcode neu lizenzieren.
Das ist genau das gleiche irgendwie wie jetzt hier Apache gesagt hat. Sie setzen jetzt keinen Facebook OSS ein. Es ist halt so, ja. Es ist halt sehr sehr unklar, was passieren wird und dieses bisschen Unklarheit reicht halt schon, dass Leute sagen, vielleicht verzichten wir dann halt einfach auf den ganzen Kram, den Facebook so rausbringt. Und genauso sagen halt alle diese Distros hier, ja, wir wollen uns halt nicht drauf einlassen, dass vielleicht eventuell jemand dagegen klagen kann und vielleicht eventuell Recht bekommen kann. Ja. Und es ist halt, er hat jetzt zwar beim Workshop gesagt, irgendwie, wenn du das ja selber automatisch in den Kernel reinbaust, dann ist es kein Problem. Aber also das letzte Mal, als ich geschaut habe, das ist halt rechtlich ja eher so ein bisschen unklar, ob das
passiert,
ob das wirklich dann eine Verletzung von der GPL ist oder nicht. Und solange halt irgendwie niemand ein großes Budget hat und das mal durchklagt und wir Rechtssicherheit haben.
Und wird vor allem, wo willst du das, also
genau, und
willst du es überall durchklagen, in Südkorea, in Europa, in den USA und
Europa,
Japan?
Europa würden ja reichen.
Ja, also
vermutlich.
Wenn du es in Europa und der USA durchgeklagt hast und es Rechtssicherheit gibt, ist das gut genug.
Okay. Und die anderen, der Rest der Welt interessiert einfach nicht.
Und der Rest der Welt wird sich dann hoffentlich daran orientieren, und wenn halt irgend so ein Kleinstaat irgendwie das verbietet, dann, na ja, ups.
Ups, dann Australien für euch dann halt kein ZFS.
Dann halt kein.
Genau. Man kann ZFS überall einsetzen, außer in, weil die sind doof.
Aber eigentlich wäre es schon ganz cool, wenn sie das mal unter einer Lizenz gemacht hätten, die
wird nicht mehr passieren.
Kompatibel ist. Ja, das wird nicht
Oracle,
mehr passieren.
Der Schritt war ja schon weit genug damals von Sun.
Ja, ja, aber das Open ZFS gehört ja nicht Oracle. Das ist ja jetzt eine Organisation, die könnten im Prinzip hingehen und...
Ja, aber das IP gehört trotzdem Oracle.
Das ist eine gute Frage.
Ja, wir haben die Patente, die da jemals drauf waren oder was auch immer, gehört Oracle.
Software-Patente gibt es in Europa ja zum Beispiel nicht in gültiger Form.
Ja.
Tja.
Interessiert das europäische Patentamt auch nicht. Ja. Geh mal trotzdem welche raus. Ja, gut, sei es drum. Kommen wir zurück zu FrostCon. Wir waren noch auf der OpenSUSE Release Party für OpenSUSE Leap 42.3.
Genau, es gab leckeren Kuchen.
Genau, es gab Kuchen, aber nach einem Stück war ich echt durch schon.
Ja, war halt Marzipan und so ein Zuckergedünst, so eine Zuckerschicht drauf. Das war als Vorspeise für das Abendessen. Ansonsten hätte man die Schlange, bis man dann was bekommen hat, auch, glaube ich, nicht durchgehalten. Also dieses Kuchenstück war schon ein essentieller Baustein der Versorgung gestern.
Ja, genau, die haben am OpenSUSE-Stand, mein Lieb ist jetzt schon, kam schon vor einer Weile raus, aber das war jetzt so der Grund hier, nochmal eine kleine Party zu machen, und es wurde ein riesengroßes Chamäleon verlost. Wir haben es leider nicht gewonnen.
Nein, aber es hat jemand gewonnen, wo man durchaus versöhnlich gestimmt war, nämlich ein Mädchen, das kleiner war als das Chamäleon.
Ja, sah ein bisschen süß aus, ja. Obwohl ich es auch gern mit nach Hause genommen hätte, aber es hätte wahrscheinlich auch komisch ausgesehen, wenn wir das in der Bahn transportiert hätten, oder? Nach dem Motto, oh Gott, was erwartet das, was soll das? Ja, genau, nee, wir haben es leider nicht gewonnen, aber... Ja,
Haben wir eine Leap 42.3 DVD mitnehmen können.
Echt? Hast du eine mitgenommen?
Hast du eine mitgenommen?
Ja, natürlich. Kommt zu meinen SUSE 5.3 und SUSE 6.2 Distributionskartons.
Okay.
wenn ihr solche Dinge tut, ja, okay.
Also ich hätte auch noch fast alles dazwischen. 6.2 habe ich mir damals und 6.3 oder 6.4 habe ich mir kopiert irgendwoher.
Ja, war ja dann irgendwann so halblegal.
Ja, ich meine, wenn du den Support nicht brauchtest und das Handbuch, eigentlich hast du ja dafür Geld bezahlen, für das Handbuch.
Und es war so immer doch eine CD dabei, die nicht veröffentlicht war.
Früher, als das Internet nicht so schnell war und man halt die Sachen nicht aus dem Internet laden konnte, war das halt Weg.
Ja.
Ja, du bist zu jung dafür.
Ich kenne da noch nicht. ISDN, da hat man nämlich SUSE 6X installiert und erstmal noch den ISDN-Treiber kompiliert und konfiguriert, damit man ins Internet konnte.
Wobei heute
Opa erzählt vom Krieg.
Heute ist das nicht viel anders. Ich musste auf dem Laptop auch noch den WLAN-Treiber erstmal kompilieren, weil es nicht ging.
Was hast du für ein komisches Notebook?
Was hatte ich denn? Ein Lenovo irgendwas.
Ja. Also passiert echt selten, dass es irgendwie nicht geht.
Ja, es ist schon besser geworden, also es ist nicht mehr der Normalfall, aber. Ja.
Also, weil ich habe zum Beispiel die Woche mir eine Dockingstation geholt, die ich hier an meinen USB-C Dell-Dingsy anschließen kann, und es ging halt einfach so alles. Es lädt jetzt, es hat da USB drüber, es hat da Display drüber und ja, alles so.
Display mit HDMI oder übers
Display mit HDMI.
Thunderbolt hätte ich beinahe gesagt, USB 3.
ist ein Display mit USB und über HDMI, ja, angeschlossen.
Ja, okay.
Genau, also es ist kein Thunderbolt, was da drüber geht, sondern es ist halt DisplayPort. Aber da scheint dann DisplayPort in HDMI umgewandelt zu werden. Also es steckt ein HDMI, stecke ich bei mir dran.
Im Monitor dann?
Im Monitor und am Adapter ist HDMI.
Ah, okay.
Genau, aber aus dem USB-C kommt ja nur DisplayPort raus. Also muss die Umwandlung in diese Dockingstation passieren und die funktioniert auch. Da ist auch noch mal DisplayPort dran. Ja, genau. Also sind ein paar Schnittstellen dran und du steckst es echt rein und es geht halt alles.
Was kostet sowas so ungefähr?
Das hat knapp 200 Euro gekostet.
Also schon eher teuer noch.
Ja, aber wobei du für die Apple-Dinger noch mehr zahlst, für die Apple USB-C Docking Stations, aber wahrscheinlich auch, weil sie mit Apple funktionieren, ja, tun die auch noch mal mehr. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine, die nicht Thunderbolt ist, es gibt halt auch noch welche, die sind Thunderbolt, und du weißt ja nicht, was über diese komische USB-C-Schnittstelle alles geht. Mhm. Ist ja so, könnte gehen, könnte auch nicht gehen, und ich habe gedacht, okay, USB wird funktionieren, ich meine, hier ist auch eine Thunderbolt Blitz dran, also theoretisch müsste an dem Dell Thunderbolt gehen. Aber ich habe da gedacht, naja, sind wir mal vorsichtig, nehmen wir nur DisplayPort, und das klappt auf jeden Fall. Also das kann ich auch nochmal genau verlinken. Also zumindest bei dem Dell-Gerät geht's jetzt, bei anderen müsste man halt ausprobieren. Aber es war echt. Ich habe gedacht, wir probieren das jetzt mal, und lief alles. Und das ist jetzt schön, ich muss jetzt so einfach nur noch eins ranstecken und es lädt auch drüber und ist alles super. Ich bin zufrieden.
Keine Steckerorgie beim Ankunft am heimischen Schreibtisch.
Genau, es ist nicht schon so wie hier, ja. Ja, das reinstecken, das und das. Hier habe ich ja auch jetzt einen Adapter für Internet und einen für USB noch und ja. Ja.
Wie seht ihr das so? Habt ihr auch so das? Also ich hatte jetzt auf dieser Konferenz so ein bisschen das Gefühl, so die gängigen Laptops sind halt so entweder MacBooks oder dann hier dieses Dell XPS, was irgendwie einfach alle haben. Ist das einfach nur meine Wahrnehmung? Sehe ich nur die oder?
Ja, du siehst nur die.
Ich habe überhaupt nicht geachtet.
Was ist auch nicht. Also ich habe jetzt nicht groß drauf geachtet, was die Leute hatten. Ne?
Mir ist heute in den ZFS-Workshop aufgefallen, dass relativ wenig Macs da waren, weil ich kurz halt gedacht hatte, bevor wir selber dieses VirtualBox-Image runtergeladen haben, zu fragen, ob es jemand schon hat und per AirDrop verteilt. Dann ist mir aufgefallen, so viele Leute sitzen hier gar nicht mit AirDrop. Lass mal. Und dann haben wir es ja nur unter uns verteilt. Da ist mir aufgefallen, dass weniger Macs da sind, als ich sonst so gewohnt bin zu sehen, auch vor solchen Konferenzen. Aber ansonsten habe ich nicht darauf geachtet.
Ja, der Anteil von Macs sinkt aber auch wieder. Also zumindest in den Kreisen, da haben wir schon mehrfach drüber geredet,
Ich glaube, das ist der Touchbar-Effekt.
Ja, wahrscheinlich nicht nur der, aber es geht wieder in eine andere Richtung. Wir waren auf der Release-Party, genau haben wir gesagt. Wir haben total viel gefeiert. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, was in Leap so Neues kam. Das Einzige, was jetzt so wichtig wäre das Borg. Die Backup-Lösung Borg jetzt irgendwie mit drin ist und man über einen Systemd-Wrapper irgendwie automatisch Backups machen kann. Habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt. Kernel 4.4, ja, auch schon wieder ein bisschen her, aber es ist eine LTS-Variante halt. Und ich glaube, es wird auch die letzte sein, die 42 heißt. Danach wechseln sie schon wieder das Versionsschema und dann ist es 15 oder so.
Okay.
Ja, irgendwie in die Richtung. Ja. Und 32-Bit gibt's nicht mehr, aber das jetzt juckt mich auch nicht.
Aus und vorbei.
Ja, das wäre vielleicht der Tod der Woche. 32-Bit stirbt aus. Genau, dann haben wir Grilled
Ja. Gegessen, haben wir auch abgehakt, oder?
Die hatten ein großes Rost, extra nur mit Gemüse.
Ja.
Ist, glaube ich, speziell, weil sonst sieht man da meistens, die großen Roste sind nur für Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und wenn es Gemüse gibt, ist das so an der Seite ein bisschen. Und hier war das sozusagen genauso gleichwertig ein 2,5 Meter messendes, im Durchmesser messendes Rost, ja, voll mit Gemüse.
Ja, aber es war fast nur Paprika, oder?
Ja. Also, nee, da waren noch irgendwelche Käsesticks drin und
okay, das habe ich nicht mehr mitgekriegt. Da, wir waren dann zu spät dafür.
Paprika und Pepperoni war das?
Ja.
Was war
Kartoffeln sollten mal noch gewesen sein, ja, aber genau, die habe ich auch nicht mehr abgekriegt. Also wir waren dann leider zu spät dafür.
Schon. Ja, genau. Und schade war auch, dass es geregnet hat zwischendurch.
Ja, das
habe ich auch nicht mitgekriegt.
Das Wetter war halt ein bisschen tragisch, es hätte für Sommer, hätte es ein bisschen sommerlicher sein können, dann hätte man gut auch noch ein bisschen länger draußen sitzen können. So war es jetzt, es hat irgendwie, was waren das, vielleicht so gegen 6 oder so, als dann irgendwie alle mal anfangen wollten zu essen, hat es halt einmal kurz so ein bisschen geregnet und dann sind alle mal ein bisschen reingekommen, dann waren wieder viele Leute draußen und dann hat es nochmal ein bisschen geregnet und es wurde dann halt auch schnell gegen am Abend dann halt ein bisschen kalt. Zum lange draußen sitzen und dann sind halt viele auch nach Hause gegangen, weil es halt kalt war und nass. Das ist ein bisschen schade. Es wäre natürlich cool gewesen, wenn es schön sommerlich warm gewesen wäre, aber naja, Wetter kann man sich halt nicht aussuchen.
Ja, nee, ich kenne es auch von anderen Jahren, dass da mehr los war, aber ja, trotzdem war, also man hat 10 Euro bezahlt, konnte dann so viel essen, wie man wollte und trinken, so viel man wollte, also es war total fair, war trotz des Wetters war es eine gute Stimmung und ja, top Social Event. Gut, dann haben wir ein Hörertreffen gemacht, oder? Also
wir haben einen Hörer getroffen.
Ja, genau. Also wir haben einen Hörer getroffen, der dann auch ein paar Sticker mitgenommen hat. Ja, super Sache. Hallo Hörer. Wir haben jetzt nicht groß angekündigt, aber jemand hat nachgefragt und wir hatten ja gesagt, Sticker bringen wir mit. Gut, dann Backdoor in was?
Genau.
Wir haben gestern beim Grillen mit Leuten geredet und sind dabei auf das Thema Code Reviews und Code Audits gekommen. Und da kam die Sprache da auf einen Wettbewerb, wo es darum geht, dass man C-Code, es geht insbesondere um C-Code, so designt, dass der Patch, der submitted wird, völlig in Ordnung aussieht und primär also ein Problem löst, als zweite Funktion aber außerdem eine Backdoor einbaut. Genau, und da haben wir eben mal die Website so rausgesucht. Und das ist underhandedc.org. Und das ist ein sehr interessantes Thema, weil es den Blick dafür schärfen kann, dass man doch zweimal hingucken muss, was der Code da eigentlich macht, den man gerade sieht. Und je nachdem, aus welcher Quelle er kommt, eben auch mehrere Ziele verfolgt werden kann mit einer Codeänderung. Okay. Wir sind dann in der Diskussion natürlich noch weitergegangen und waren uns dann einig, dass man zwar den Blick dafür schärfen kann, das in einem Change-Set zu erkennen, wenn jemand aber die Möglichkeit hat, über eine größere Zeitspanne, über verschiedene Change-Sets verteilt, etwas einzuschleusen, dann ist man fast chancenlos, weil man dann einfach so viele verschiedene Dinge auf dem Schirm haben muss permanent und miteinander verknüpfen muss, um zu erkennen, dass jemand da gerade was einschleust.
Okay.
Dann aber die Website ist auf jeden Fall ein Blick wert.
Unhandedc.org. Okay, unhandedc. Dann Zombie-Grüße. Wir haben vom Open Aperture Graveyard, weil Open Office ist da. Ist so irgendwie. Genau.
Wir haben den Stand gesehen, uns angeguckt und uns gedacht, müsste da nicht eigentlich LibreOffice stehen? Na gut, aber
ja, nee, und tatsächlich waren sie da. Ja. Genau. OwnCloud ist auch da. Die sind immer noch ein bisschen größer als OpenOffice und haben auch in letzter Zeit ein paar Versionen neu rausgebracht. Also, weiß nicht, OpenOffice, passiert da noch was?
Es ist ja Apache OpenOffice. Und ich denke mal, wenn es tatsächlich Firmen gibt, die das adaptiert haben, mittelgroße Firmen, dann wird da noch eine Userbasis zu geben. Aber ich habe eigentlich auch den Eindruck von dem, was ich so mitbekomme in meiner Filterblase, dass LibreOffice das Projekt ist, was vorwärts geht.
Ja,
Komisch.
Aber ja.
Ja, zu OwnCloud kann man ja einfach auch ganz klar sagen, die haben zum Beispiel in Indien, da haben wir vorletzte Sendung oder so, habe ich das erzählt, das ist ja OwnCloud, die da aktiv sind, die diese Speicher, diese Cloud-Lösung für die gesamte Bevölkerung mit anbieten.
Ja.
Das ist also, die sind ja durchaus noch im Geschäft.
Und solange die damit Geld verdienen und sich über Wasser halten, ist das ja auch super. Also ich meine, klar, die Codebasen werden jetzt ein bisschen auseinandergehen.
Ja.
Ja, muss man mal schauen, welches Projekt sich so wohin entwickelt und vielleicht hat ja der eine dann ein Feature, was der andere nicht hat oder so. Muss man mal schauen. Ja. Genau. Lustig fand ich auch, dass der Assert da ist. Da haben wir gestern in Radio Tux auch schon drüber geredet, dass irgendwie, man, dass seitdem Let's Encrypt da ist und so ist, es gibt's eigentlich keinen.
Wir haben Grund im mehr. Letzten Jahr um diese Zeit habe ich ja auch davon gesprochen, dass ich damals auch mit denen an der Frostcon mich unterhalten habe. Und ich habe gestern beobachtet, wie sie weiter fleißig Leute aschuren. Ich habe dieses Jahr noch nicht die Zeit gefunden, mich nochmal zu ihnen an den Stand zu setzen und zu fragen, was denn nun das Ziel ist oder was gerade geht. Es sieht aber ein bisschen so aus, wie wir machen weiter, obwohl wir wissen, dass es
sinnlos ist.
Ja, vielleicht.
Ja, ich, also die Ziele haben sie halt nie erreicht und mittlerweile ist es, ich habe letztens bei mir im Schrank die alten, wo ich Leute geschult habe, ja. Gefunden und wollte dann mal nachgucken, wie lange muss ich die eigentlich aufheben? Wann kann ich die denn wegschmeißen? Ja, weil ich ganz, ganz viele Papiere rausgehauen habe. Ich habe mir so einen tollen Schredder gekauft und ganz, ganz viel geschreddert.
10 Jahre, glaube ich.
10 Jahre? Mhm. Muss ich mal gucken, wie lange die her sind, ob man die jetzt dann desintegrieren kann sozusagen, ob das noch irgendwie wichtig ist. Ja, CH-Cert, Wahnsinn. Sachen, die es lange gibt.
Was gab. Einmal im Internet ist.
Ja, aber dass dann, dass sie dann im Real Life auch noch auftauchen, ist ja der Witz. Ja.
Aber hat das nicht noch im Gegensatz zu Let's Encrypt und so, machen sie ja schon alles. Also Let's Encrypt kannst du ja, glaube ich, ja noch nicht für irgendwie Code Signing und so ein Kram benutzen. Oder?
Stimmt, Let's Encrypt kannst du nicht dafür benutzen, aber CA ist halt auf der anderen Seite auch nicht so richtig gut, weil sie halt in den Keychains nicht drin sind.
Ja, genau, selbst aus Debian aber, sind sie rausgeflogen.
Ja, also, aber du kannst halt jemandem sagen, mein Kram ist irgendwie über ein CA-Cert und dann hast du sozusagen eine Trusted Third Party, wo du halt das Zertifikat installieren kannst, ohne dass du Geld dafür zahlst und du kannst trotzdem deine Software signieren. Es ja. setzt natürlich, also es ist kein Use Case, der sich irgendwie,
ja, trotzdem
es erstens kein großer Use Case, zweitens ist es kein Use Case, der sich irgendwie für den Standard-Nutzer irgendwie überhaupt durchsetzen wird oder so.
Geh doch mal auf CA-Cert, vertraue denen doch mal, damit du dann mir vertraust.
Ja.
Ja. Kann man schon so machen, bringt halt nichts, aber ja.
Aber du hast schon recht, sie machen mehr als nur die Webserver-Zertifikate. Sie geben dir auch ein, oder sie beglaubigen ja auch, wenn du dann bei ihnen assured bist, dein GPG-Zertifikat und sie haben schon diese Trusted Community-Idee, versuchen sie eben weiter auszurollen. Und auch wirklich den persönlichen,
war auch super, ja.
Den persönlichen Trust Store oder diese persönliche Trust,
diesen Web of Trust
aufrecht zu erhalten.
Genau. Ja. Wie gesagt, war eine super Idee. Vor 10 Jahren war ich voll der Feuer und Flamme dafür, weil ja, braucht man unbedingt rausreißen aus diesen komischen Firmen, die da nur Geld mit verdienen wollen, die da irgendwie goldene Bits produzieren. Aber ja, sie haben es halt nicht geschafft in die Browser und in die verschiedenen Trust Stores und dann muss man einfach sagen, ja, das ist Mission halt, failed sozusagen. Ja. Leider. Gut.
Das ist halt schade, es wäre halt schon besser, weil jetzt benutzen halt alle Let's Encrypt und
natürlich,
wenn halt da geht. Halt was kaputt ist, dann
ist
haben sehr viele Leute halt ein Problem.
Ja, ist halt so.
Ja, und ein bisschen Konkurrenz. Von dem her finde ich das nicht so schlecht, wenn sie jetzt noch weitermachen. Vielleicht schaffen sie es ja doch noch. Wobei, so wirklich dran glauben tue ich auch nicht.
Okay,
Lazy Foo. Ich habe Dinge gelesen.
Warum? Weil ich kann.
Weil ich kann, ja. Ja,
okay. Ja.
Erzähl,
was du
willst. Let's Encrypt, Ingo, wenn 10 Jahre sind bei Let's Encrypt, dann dürftest du das, wo du mich damals assured hast, jetzt vernichten. Das ist mehr als 10 Jahre her.
Hast du nachgeguckt, wann es war, oder?
Ich habe nachgeguckt, ja. 5. November 2006.
Ja, das kann ich dann ja wegschmeißen, würde ich sagen. Ja, ich habe mehrere. Ich habe irgendwie 20 sind es nicht, ein bisschen, also zwischen 10 und 20 habe ich in so einem Ordner drin und auch teilweise Leute, die ich nicht kenne oder viele Leute, die ich nicht kenne, so. Ja, könnte ich jetzt mal dann mal gucken. Können wir wegschmeißen. 10 Jahre. Okay. Jo. Dann kommen die in den Vernichter.
Also wenn, nee, das habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt, wie lange es her ist, dass du mich erschürt hast.
Ach so.
Wie lange man die, das müssten wir getrennt noch machen. Aber nicht jetzt.
Ich glaube nicht, dass da noch jemand kommt und danach fragt, aber bewahr sie noch mal 15 Jahre zur Sicherheit auf.
Nichts ist,
kommt alles weg. Man darf ja jetzt nicht gegen die Community Agreements verstoßen, weil ansonsten bricht man ja aktiv das Web of Trust. Das wollen wir ja auch nicht.
Das wollen wir nicht.
Nee, das will ich auch nicht. Nee. Ich habe jetzt meine 10 Jahre dann abgesessen sozusagen. Ist okay. Kann ich dann. Ich habe echt einiges weggeschmissen. Es fühlt sich befreiend an, sollte der auch mal machen. Und es ist noch nicht genug. Ich muss noch mehr entfernen, sozusagen. Mehr Papier entfernen.
Ja, da eBay Kleinanzeigen fehlt da.
Das muss, ja, hör bloß auf. Ich muss, das, da muss ich auch noch ganz viel.
Muss nicht eBay Kleinanzeigen sein, auf nebenan.de oder anderen Börsen irgendwie einfach zeuglos werden.
Das ja, hilft, ist gut. Zeuglos werden. Ja. Bin ich dabei. Bin ich dafür. Gut, Lazyfu. Genau. Wir waren beim Lazyfu.
Wir waren dabei, dass ich lesen kann. Offensichtlich, vielleicht. Naja, auf jeden Fall, der erste Artikel ist von so einer kleinen Firma, die bauen irgend so einen Editor für Mac und für iOS, mit dem man irgendwie Markdown schreiben kann. Ich weiß nicht, ich kenne die App selber nicht. Aber der Artikel geht mehr so darum, warum sie von einem Modell gewechselt sind, wo man die App halt einmal kauft, zu einem Subscription-Modell. Und da haben sie halt sehr, sehr gut ausgelegt, warum sie jetzt auf ein Subscription-Modell wechseln im Vergleich zu, dass sie halt irgendwie die Version 1 verkaufen und dann irgendwie ein Upgrade verkaufen und irgendwie die Version 2 verkaufen. Mhm. Und das fand ich sehr interessant, weil ich habe da auch eine sehr zwiegespaltene Meinung dazu, wie Apps. Also, weil es ist ja halt einfach ein Fact, es kostet halt Geld, diese Apps zu bauen. Es kostet Geld, sie zu unterhalten. Und man muss sie halt unterhalten. Du kannst nicht, es gibt sehr wenige Apps, die fertig sind, die man irgendwie baut und die dann funktionieren und die auch irgendwie, gerade so, wenn man für Mobile Plattforms zum Beispiel das baut, mit jedem iOS Update muss die App halt im Prinzip faktisch nochmal irgendwie angefasst werden. Es müssen Dinge geupdatet werden. Die APIs, die deprecated worden sind, müssen halt ausgetauscht werden. Das Look and Feel ändert sich irgendwie mit jeder zweiten Version und das muss man halt anpassen, weil sonst ist die App halt wirklich nach einem Jahr, zwei ist sie halt einfach nicht mehr benutzbar. Und irgendwie muss das halt finanziert werden. Irgendjemand muss dafür bezahlt werden, das zu tun. Außer es ist halt Open Source, aber das ist halt auch.
Da muss es auch jemand machen.
Ja, da muss es halt auch jemand machen, einfach für gratis. Da muss er dann auch irgendwie. Es funktioniert irgendwie nicht. Und als Consumer auf der anderen Seite finde ich es halt aber auch scheiße, wenn du irgendwie Netflix für einen Zehner und irgendwie dein Texteditor für einen Zehner und irgendwie dies und das und alles kostet irgendwie einen Zehner, dann hast du halt sehr, sehr große monatliche Kosten, ja, die du halt einfach hast. Und
wiederkehrende Kosten sind das, wo jeder Geldratgeber dir sagt, versucht klarzumachen, meide das, mach das nicht, sieh zu, dass du keine wiederkehrenden oder so wenig wiederkehrende Kosten wie möglich hast.
Leb unter der Brücke, weil das ist total viel billiger, als ständig Miete zu zahlen. Nütze keinen Strom.
Das ist der Landstreicherratgeber, den du da gerade zitierst.
Ja, das sind die höchsten monatlichen Kosten, die du hast. Komm, gib's zu. Ja, oder
Miete,
Miete ist am meisten.
Krankenversicherung, Steuern, ich weiß nicht genau.
Garantiert weniger. Also deine Steuern sind weniger als die Miete.
Normalerweise.
Wie war das jetzt nochmal mit dem, naja. Stimmt schon. Als Consumer will man das nicht.
Als Consumer will man das nicht. Aber auf der anderen Seite verstehe ich halt auch, dass die Unternehmen irgendwie, wenn sie irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Updates bringen, die ganze Zeit irgendwelche Features nachliefern. Das will ich. Ich will ja diese Features haben. Ich will ja, dass sie ihre App pflegen. Ich will ja, dass da ein Entwickler ist, wenn irgendwie ein Security-Problem auftritt in der App oder so, der dann halt das fixt und das auch zeitnah ausspielt und ich das zeitnah irgendwie geflickt bekomme. Ja. Ich will ja nicht irgendwie kaputte Apps benutzen. Und es ist auch ganz interessant, dann die Kommentare zu lesen. Und ich weiß nicht, ob es für die Firma jetzt eine gute Entscheidung ist, weil die meisten Consumer halt nicht so Freude an diesem Subscription-Modell haben.
Ja, eben aus ausgegebenem Anlass. Das, was man kontrollieren kann, da versucht man es zu vermeiden. Das, was du eben genannt hast, kann man ja leider nicht kontrollieren, aber stimmt.
Und muss man schauen. Also
sie sind halt, ich weiß nicht, sie sind halt so eine kleine Texteditor-App. Und ich verstehe halt auch nicht ganz, warum sie so viele Leute für so eine kleine Texteditor. Also ich habe das Gefühl, so eine Texteditor-App, die ist irgendwann halt auch mal fertig und dann muss man gelegentlich mal halt vielleicht noch ein bisschen Polishing machen und
du hast doch gerade gesagt, Apps sind nicht fertig.
Das kann sich dann auch darüber finanzieren, dass man das halt einmal zahlt, beziehungsweise halt immer wieder mal eine neue Version rausbringt, die man halt irgendwie für ein bisschen Geld kaufen kann. Aber das Ding ist halt immer, wenn man professionell damit arbeitet, dann sind diese Subscriptions eigentlich kein Problem. Also so diese Adobe Creative Cloud zum Beispiel, wenn man halt irgendwie als Fotograf oder so, sind irgendwie, ich glaube, das Creative Cloud Fotozeug bekommt man irgendwie, glaube ich, auch für irgendwie sowas um die 10 Euro oder so.
Yeah.
Und wenn man als Fotograf Geld damit verdient, sind die 10 Euro Businesskosten sind halt so, ja.
Ja, kommt's halt auch wieder drauf an. Also ich meine, vielleicht warst du mit der CS1 total glücklich und kannst du die nächsten 10 Jahre verwenden und verdienst halt nicht so viel, dass du dir, ja, sind es weniger als 10 Euro im Monat damit, dann wäre das halt geschickter gewesen, hättest die Wahl gehabt. Kaufst du einmal was für 300 und benutzt es halt 10 Jahre lang. Weiß ich nicht, auf Windows XP, ist ja auch egal.
Letztendlich, die Leute, die da Geld mit verdienen, wollen ja aber auch immer die neue Version benutzen, weil da kommt halt Zeug und die wollen besser werden und so. Das sind dann schon eher die Privatanwender. Ich finde interessant, dass gerade Ulysses dafür die Lanze bricht, weil klar, alle wechseln auf diese Subscription-Modelle, man sieht es bei Office 365, man sieht es bei Adobe, und gerade so ein kleiner App-Hersteller bricht da so die Lanze für, anstatt dass die Großen das wirklich mal durchargumentieren und die argumentieren nicht, die machen halt einfach und es ist dann friss oder stirb. Und gerade in der Fotoszene, ich fotografiere ja auch viel und gerne, wie wir ja auch mit diesen Galeriediskussionen es schon hatten, ist es halt ein unglaublicher Platzhirsch. Also es mit Affinity kommt, es gibt's ein bisschen was. Als Alternative, es gibt die mit Raw Therapy und DigiCam, gibt es Open-Source-Projekte, die interessante Projekte sind, aber eben nicht so rund wie Lightroom auf der anderen Seite. Und das ist dann schade. Zieht zu viel Aufmerksamkeit auf sich.
Ich weiß halt, als Business, wenn du halt, sobald du Geld damit verdienst, sehe ich da nicht so ein Problem, weil dann ist es tatsächlich halt so ein monatlicher Aufwandskosten wie irgendwie ein Büro mieten oder so.
Ja.
Das ist halt, und für solche Leute sind diese Subscription-Modelle eigentlich perfekt, weil die haben dann
sind halt
irgendwie
nicht alles Business-User.
Als Fotograf, wenn du dann halt irgendwie noch jemand zusätzlich zum irgendwie Foto-Editieren anstellst oder so, dann zahlst du halt nochmal eine Lizenz mehr und wenn der dann nach 6 Monaten wieder geht, dann kannst du die Lizenz einfach wieder kündigen und der hat immer die neueste Software, du hast die neueste Software und dann lohnt es sich. Aber wenn du halt als Privatanwender das irgendwie alle 2 Monate mal kurz benutzt, dann ist es halt schon die Frage, ob du wirklich irgendwie einen Zehner jeden Monat dafür ausgeben willst oder nicht. Und
das reicht ja noch nicht mal, wenn du nur ein Programm auf dieser Adobe Cloud Gedöns haben, zahlst halt fast genauso viel wie wenn du alle haben willst. Und das finde ich dann halt wiederum eine Frechheit.
Ja, man muss schon sagen, sie haben diese Fotopakete für 10 Euro im Monat. Wenn du die komplette Adobe Suite haben willst,
zahlst du schon. Also wenn du zum Beispiel 35. nur das Audioprogramm haben willst, zahlst du auch 25 oder so. Wenn du alle haben willst, zahlst du auch 35. Ja, das ist ja, so, okay. Ja, okay, will
und
ich halt nicht
Foto
alle. Wir
haben für jetzt im speziellen Angebot gemacht. Und bei 10 Euro im Monat kann man dann schon argumentieren, du zahlst ja auch schnell, wenn du irgendeinem anderen Hobby nachgehst, mal schnell eine Gebühr. Jetzt ist das natürlich die Frage, ob man
das dann Adobe zugestehen will oder dann nicht lieber für zum Beispiel eine Plattform wie die Photo Community lieber die 10 Euro zahlt, weil man da die Community auch noch dabei hat. Ja. Aber das, ja, die Diskussion kann man lange führen.
Aber das ist jetzt mal hier aus der Sicht von einem Unternehmen, was sich dafür entschieden hat, jetzt den Weg zu gehen und ja, vielleicht nachvollziehbare Gründe. Der Trend geht auf jeden Fall dahin, dass man ja regelmäßig Gebühren von seinen Usern haben möchte.
Ja, es ist spannend zu sehen, dass die jetzt diesen Schritt machen. Es gab ja das Instapaper-Projekt, wo man sich schön die Bookmarks, die man sich gemacht hat, von Artikeln auf den Kindle schicken lassen konnte oder sie auf dem Handy lesen. Die waren ja auch lange Zeit ein Subscription-Modell für gewisse Features und sind mittlerweile kostenlos in all ihren Features, weil sie den Dienst nebenbei weiter betreiben, nachdem sie übernommen worden sind. Und das heißt, die haben irgendwann gesagt, ja, wir wollen den Dienst nicht sterben lassen, wir wollen aber auch nicht mehr den Aufwand mit der Abrechnung machen und stellen ihre App und die...
Gut, kann sich jetzt so ein kleines Unternehmen natürlich auch nicht leisten, nee, einfach zu sagen, genau. Aber ja, es ist immer eine Lösung, sich von Google, Apple oder sonst wem kaufen zu lassen, entweder wird man halt komplett dicht gemacht oder man hat dann einfach so viel Geld, dass es einen dann gar nicht mehr interessiert, solche Dienste laufen zu lassen. Ja. Okay, dann Integration Tests in Shell.
Genau. Zwar geht's hier um jetzt in diesem Blogpost geht's so um Web Integration Tests, also so für Webseiten für Web APIs, wo man irgendwie eine REST API hat. Und ich finde den Ansatz ganz interessant, diese Tests einfach in Shell zu schreiben. Und das sind dann halt einfach, da gibt's wohl so ein paar Frameworks rundherum, die dann einfach irgendwie im Prinzip ein fancy Wrapper um Curl sind und wo man dann halt irgendwie sagt, dieser Rest-Endpunkt, wenn ich diesen Parameter verwende, dann soll das zurückkommen und wenn ich diese drei Parameter verwende, dann soll er failen. Und das kann man ziemlich einfach in Shell schreiben und ist halt irgendwie plattformunabhängig, läuft halt irgendwie auf Mac, läuft halt irgendwie mittlerweile unter Windows, läuft problemlos unter Linux, läuft irgendwie in einem CI-Ding, läuft ohne zusätzlich irgendwie ein riesen Test-Setup, läuft halt einfach überall. Und ich fand es ganz interessant, dass man vielleicht nicht immer ein riesen kompliziertes Test-Setup braucht, dass man vielleicht einfach ein bisschen Shell und Problem gelöst.
Einfach ein bisschen Shell.
Einfach ein bisschen Shell nehmen.
Tja. Gut, dann Mimimi, wir haben gerade schon über die Bahn geheult. Ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich so ein bisschen Z-Wave mache. Ich habe einen Sensor oder mehrere Sensoren bestellt und bei einem habe ich irgendwie das Problem, dass ich zwar sehen kann, wie ist die Temperatur und wie ist das Licht gerade, aber da ist auch noch ein Bewegungsmelder und ich sehe auch, dass er die Bewegung schön meldet, aber ich kann sie halt nicht abfragen. Also du siehst, du läufst vorbei und der blinkt dann halt kurz grün, also hat er dich auf jeden Fall erkannt. Ich krieg's aber mit meinem Raspberry, also mit dem Z-Way Raspberry, also mit Z geschrieben, Raspberry, den ich da hab, irgendwie lässt er mich den Zustand nicht abfragen und das ist ein bisschen frustrierend, weil ich den schon gern so geschaltet hätte, dass, wenn er Bewegung erkennt, die Lampe halt eingeschaltet wird. Ja, und da bin ich gerade bisschen frustriert.
Es wäre schon praktisch, wenn der
Bewegungssensor
Bewegung detektieren
das
würde.
Das macht er ja, ich kann es bloß nicht abfragen. Also, dass er sie detektiert, sehe ich. Ja, wahrscheinlich, wenn du halt die Home-Lösung von der Firma, die diesen Sensor auch herstellt, würde es garantiert auch alles gehen. Ich habe jetzt aber mit dem Raspberry und diesem Z-Wave-Modul was Eigenes quasi. Und da handeln die das halt irgendwie miteinander aus, machen so ein Interview, was kann das alles und gibt dir dann so die Daten und wie gesagt, ich krieg auch die Temperatur, ich krieg auch, wie hell das ist, aber ich kann irgendwie zumindest bei der aktuellen Generation von dem Ding, von diesem Fibaro Multisensor Generation 5 Z-Wave Plus, weiß ich nicht, entweder ich habe noch irgendwelche Einstellungen nicht gefunden oder er meldet mir halt nur die zwei Sachen, statt wenigstens noch zu sagen, ja, Schalter an, Schalter aus, hat er eine Bewegung erkannt oder nicht? Ja, würde er erreichen. Bewegt sich was? Okay, super, dann kann ich das Licht einschalten. Und dann könnte man es auch irgendwie nach einer, weiß ich nicht, dann sagt man halt, okay, es bleibt halt zwei Minuten an oder so und dann schaltet halt das Licht wieder aus, wenn keine neue Bewegung in der Zeit kam. Das wäre halt, das ist eigentlich das, was ich will, aber geht halt nicht. Dann habe ich noch einen anderen Sensor, der reagiert aber irgendwie zu langsam. Der ist halt so, du läufst vorbei, dann wartet man so ein bisschen, oh, er hat dich erkannt und dann geht irgendwann das Licht an, das ist ein bisschen nervig.
Also Bewegungssensoren gibt's ja aber als Einzelmodule auch schon eben ohne die Elektronik drumherum und dir mit so einem Sensor zusammen mit einem ESP8266 das selbst zu bauen?
Ja, ich wollte jetzt halt alles auf einen Standard aufsetzen und nicht noch mir eigene Bridges bauen, die dann halt, klar, kann man, wenn es nicht anders geht, würde ich auch nochmal so einen Weg verfolgen, aber jetzt wollte ich halt eine Sache oder eine Technologieschiene fahren und nicht zigtausend verschiedene. Also das ist jetzt mal Mimimi, ich weiß, muss nochmal gucken, ob ich es noch irgendwie besser hinkriege, aber ich habe den jetzt mehrfach versucht, da zu pairen und das irgendwie noch in den erweiterten Einstellungen. Ich gedacht habe, hä, bei dem einen Sensor geht's, bei dem anderen nicht. Aber dieser Fibaro-Multisensor, der sieht halt auch schicker aus. Der sieht so ein bisschen aus wie hier Mordor-Eye-Gedöns, ja, so. Den packst halt irgendwo hin und dann geht er halt auch so an und sieht so aus wie, ja, wie dieses Auge von Mordor. Das ist schon ein bisschen scary, ein bisschen lustig, aber auch. Ja, von dem her ein bisschen komisch. Ja, wir müssen auf den Zug. Hast du total recht. Wir machen das jetzt noch ganz schnell, würde ich sagen. Political Compass Picks. Eine Sache, die Woche vorbeikam, gibt's nicht nur für Deutschland, sondern für mehrere europäische Länder, gibt's aber auch für die Bundestagswahl. Ist halt so ein bisschen auch mal erklärt, also sind ganz verrückte Fragen, muss man mal durchmachen, die gibt's auch in Deutsch. Und ja, verortet die verschiedenen Parteien dann so und du kriegst halt eine Auswertung, wo du liegst, sagt dir dann nicht, okay, die Partei ist die am nächsten, aber ist halt so ein Quadrant und sieht mal die Parteien am Anfang, wo die ungefähr liegen und dann, wo du ungefähr liegst, was eher liberal oder kommunistisch veranlagt ist oder eher autoritär oder so und so und du wirst halt auf so einem magischen Dings verortet. Und ja, sieht man auch Vergleiche, was weiß ich, wo Gandhi liegt und wo Hitler lag und wo du halt bist ungefähr so. Das ist, fand ich ganz spannend. Genau. Und dann ist die Woche auch noch deinwahl.de rumgegangen. Das ist so auf Basis von, wie haben die Parteien in den letzten 4 Jahren im Bundestag abgestimmt und welche Position hast du, sagt er dir dann halt, okay, du hast mit der und deren Partei so und so viel Prozent Übereinstimmung.
Ja, wobei es da die Kritik gibt, dass da eigentlich nicht genügend Transparenz bei ist, weil nicht immer ganz klar ist, wie die Interpretation gelaufen ist und was sie alles mit reingenommen haben. Da gibt es ganz klar so ein Transparenzfragezeichen bei den Daten, die dahinter liegen.
Gut.
Aber als Anhaltspunkt vielleicht ganz interessant.
Ja, und sicher wird es auch bald den Wahl-O-Mat geben von der Bundeszentrale für politische Aufklärung. Aber gerade also dieses Political Compass unbedingt mal angucken, also es scheint, wie gesagt, das Interview dauert ziemlich lange, die man da durchklickt und man muss sich das echt ganz genau durchlesen, was sie von einem wollen. Es scheint schon gut mit wissenschaftlichen Sachen hinterlegt worden zu sein. Das ist schon ein bisschen krass. Ja. Okay, den Rest, weiß ich nicht. Du wolltest noch eins GitHub, Best 15 Best
Programmers. Nee, davor steht noch thankyouopensource.com.
Ja. Das wollte ich jetzt irgendwann anders machen.
Ah,
aber,
sorry.
Aber ist auch gut. Thankyouopensource.com. Guckt euch an. Da kann man an bestimmte Projekte schreiben, dass man sie total toll findet und mal Danke sagen. Ich glaube, mehr brauche ich dazu gar nicht.
Alles klar. Ich habe ein GitHub-Repository, was im Endeffekt eine Linksammlung ist. Das sind die Best Websites a Programmer Should Visit. Das ist eine ganz interessante Liste, wo man einfach mal durchscrollen kann und vielleicht ein bisschen einen oder anderen Link findet, den man noch nicht kannte und neuen Input findet. Ja. Auch wenn man kein Programmierer ist, sondern einfach IT-affin, was bei dem Thema unseres Podcasts wahrscheinlich alle Hörer sind. Oder alle Hörende.
Die Überschneidung wird vermutlich relativ groß sein, ja.
Genau.
Gut, und damit müssen wir jetzt auch schon Klapperaffe zu tot machen und nochmal bei dem Frostcon-Team Danke sagen. Also wieder eine super Veranstaltung. Hat mir sehr gefallen. Auch super, dass wir hier den Raum haben durften, um uns hier ein bisschen auszubreiten und hier Sendungen machen zu können, Interviews machen zu können. Also ja, super Organisation. Gut, du hast jetzt noch kein T-Shirt gekriegt, aber das...
Ja. Das schauen wir gleich mal noch. Ich habe da leider verpasst, vorzubestellen.
Ja, genau. Aber abgesehen davon ist es eine schöne, runde Sache. Und ja, hoffentlich ist nächstes Jahr die 13. FrostCon dann und wir sehen uns alle wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Binägelwetter Talk, Ausgabe 179. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.